Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden.
Jeder muss für sich selbst definieren, wie, ich nenne es jetzt nochmal und ich schreibe es mit zwei Ausrufungszeichen, wie grün will ich eigentlich in meinem Produkt sein oder wie grün kann ich sein?
Dass unsere Lieferanten und unsere Kunden, wenn sie investieren, dann eben nicht mehr in Europa investieren oder vielleicht noch in Europa, aber nicht mehr in Deutschland.
Aus meiner Sicht ist das der falsche Weg. Das wird zu einer Deindustrialisierung oder einer Beschleunigung der Deindustrialisierung führen, weil alle, die nach Europa verkaufen, würden ja dann nicht mehr diese Rohstoffe verkaufen, sondern die fertig hergestellten Produkte.
Die aufmerksamen Zuhörer dieses Podcasts, die werden dich ja noch aus der ganz ersten Folge kennen, damals noch in anderer Funktion bei Montanwerke Brixlek. Jetzt bist du Senior Vice President Global Metals Management Wieland Group. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen?
Die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Ich war in Brixlek, war ich Vorstand, verantwortlich für Ein- und Verkauf und Hedging und das Supply Chain Management des Unternehmens. Und als Vorstand hat man terminlich begrenzte Verträge. Ich habe zwei Perioden dort absolviert und da war es an der Zeit, einfach zu prüfen, kann das weitergehen oder muss man einen neuen Weg beschreiten? Und ich habe mich eben für den neuen Weg entschieden.
Das ging dann nahtlos über zu... So Wieland Group oder Wieland
Werk. Ja, erst so nahtlos war es nicht. Ich muss ganz ehrlich sehen, ich hatte mir so ein bisschen eine Auszeit gegönnt. Und diese Auszeit war für mich was komplett Neues, weil normalerweise, wenn man morgens in das Büro kommt, macht man erstmal einen Börsenschirm an und guckt, was ist eigentlich los. Man liest die Nachrichten, schaut sich alles an, versucht sich ein tägliches Bild des Marktes zu machen. Und plötzlich ist es eigentlich wichtig, welcher Baum wird als nächstes geschnitten, welche Pflastersteine müssen weg und wo muss die Schubkarre hin. Und das war schon die ersten 3 Tage neu, aber dann war es ein Aufatmen, was mir sehr gut getan hat.
Ja, das denke ich. Aber das ist ganz interessant. Das ist, glaube ich, der Beginn eines jeden Metallhändlers. Man fährt den Rechner hoch, man liest erstmal gefühlt eine Stunde, was ist gestern, heute Nacht überall passiert, Cheffy, Comex, LME, wie war das Handelsvolumen, wo stehen wir. Genau. Man liest 1 Trillion Marktkommentare, ist danach genauso schlau wie vorher. Ne?
Aber nein, aber es gibt irgendwie so ein Gefühl, man ist am Ball.
Ja, genau, man ist dabei.
Und, ne? Ja, ja, und es hat... ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es geht so einen Tagesablauf über. Und ich gebe zu, ich habe auch eine Woche gebraucht, um nicht morgens beim Frühstück erstmal zu gucken, was ist denn los. Und das war, aber wirklich dann mal loszulassen und nachher wieder reinzufinden, das hat auch wieder eine Zeit gebraucht, weil irgendwann mal verliert man ja dieses Aktualitätsgefühl und es ist wie nach einem längeren Urlaub. Und wenn du nach einem längeren Urlaub zurückgekommen bist, dann musst du ja auch erst wieder treten und musst gucken, dass du ein Gefühl für den Markt bekommst. Das dauert halt auch ein paar Tage. Man ist nicht sofort wieder drin. Man liest Nachrichten, man macht, man guckt und dann dauert es. Und irgendwann mal, dann kriegt man wieder das Gefühl, ich bin wieder am Ball und dann ist gut.
So, wie sind jetzt die strategischen Ziele und Aufgaben in der neuen Rolle? Das ist ja jetzt was anderes als Vorstand. Erzähl mal, was hast du vor in den nächsten Jahren?
Also hier bei Wieland ist es die Position, die ich begleite, also dieser Senior Vice President ist eine Stelle, die wurde praktisch neu geschaffen. Wieland ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, hat Halbzeugwerke und Unternehmen in der Kupferverarbeitung vor allem in den USA gekauft und bildet jetzt, sagen wir mal, und synchronisiert das Geschäft und bildet eine Einheit, auch kulturell immer stärker. Und da ist eben meine Aufgabe, das Metallgeschäft zu koordinieren auf globaler Ebene. Und was natürlich dazugekommen ist, ist die Wieland-Strategie. Wieland möchte gerne in den nächsten Jahren alle Halbzeuge, die hergestellt werden, aus 100% Recycled Content herstellen. Also alles aus Schrotten, nichts mehr aus Primärmetallen. Und hat auch deswegen in Deutschland und in den USA ordentlich Geld investiert in Anlagen, die Kupferschrotte raffinieren. Es ist ja, wenn du ein Halbzeugwerk betreibst, da setzt du ja immer schon Schrotte ein. Man muss nur wissen, das sind die sogenannten Pre-Consumer, also die Industrieschrotte, den Direktentfall oder direkt einsatzfähiges Material. Da gibt es 1000 Begriffe für. Aber der Anteil dieser direkt einsatzfähigen Schrotte, der ist ja irgendwo begrenzt. Und wenn man Kathoden substituieren will, dann wissen wir zwei, dass man natürlich dann über die Kathode gehen muss und dass man dann versuchen muss, entweder eine Recycling-Kathode einzusetzen, wenn ich jetzt auf Recycle-Content gehe, oder ein adäquates Produkt selber herstellen. Also in dem Fall von Wieland wird in den USA ein feuerraffinierter Block hergestellt. Das geht nicht über ein Muscleband, sondern das wird über ein Gießrad. Das ist die Properzi-Technologie. Wird ein, ich sage jetzt mal vereinfacht, ein ganz dicker Flachdraht hergestellt, der gecuttet wird und anschließend auf der Palette dem Halbzirkwerk zur Verfügung gestellt wird. Und in Föhringen, also in Deutschland, da wird also kein Fire Refined Ingot hergestellt, sondern das gleiche als Bolzen.
Ja, und beim Zink, wie habt ihr das davor?
Also wir fangen erstmal bei Kupfer an. Zink wird natürlich viel schwieriger, aber da gibt es den einen oder anderen Ansatz. Da möchte ich jetzt noch nicht drüber reden. Das ist auf meiner To-Do-Liste, keine Frage. Und ich möchte, sagen wir mal, und da bin ich eigentlich ganz froh, das ist eine tolle Aufgabe, den Weg des Unternehmens dahin zu begleiten. Es ist total spannend. Ich war jetzt bei meinem ersten Trip in den USA, habe ich 7 Werke besucht und ich wollte einfach auch lernen, wie es da drüben gemacht wird, wie da drüben der Ansatz im Metallgeschäft ist. Es geht ja nicht nur um den Schrotteinsatz, sondern es ist ja viel mehr. Es ist das Hedging, es ist das gesamte Supply Chain Management. Wie kommt man klar mit der neuen Technologie? Wie geht man überhaupt jetzt mit Post-Consumer-Schrotten um? Weil wenn du ein Fire-Refined Ingot herstellen willst oder sagen wir mal, was feuerraffiniertes, kathodenähnliches, kathodengleiches herstellen willst, brauchst du ja in irgendeiner Form eine Refining-Technology, einen Ofen, der das auch kann. Und wie gehst du dann mit den Schrotten um? Weil die Schrotte, die du jetzt kaufen musst, das sind dann keine Pre-Consumer mehr, also keine Industrieschrotte, sondern Post-Consumer, Altschrotte oder Kupferraff oder nenn es, wie du es willst. Auch hier gibt es 1000 Begriffe dafür. Und das ist natürlich für ein Halbzeugwerk auch wieder ein neues Spielfeld. Und da darf ich mit begleiten, mit unterstützen und auch mitführen.
Ja, ich denke, da bist du ganz gut aufgestellt aufgrund deiner Historie und deines Netzwerkes und der Expertise, die du da speziell in Brixlec wahrscheinlich erworben hast, was eben diese End-of-Life-Schrotte vor allen Dingen angeht.
Ja.
Gut, ich habe auch immer gelernt, hatte ich glaube ich auch in meinem letzten Podcast mit Thomas Samson noch schon mal gesagt, dass man Halbzeug ohne Schrott gar nicht herstellen kann. Also nur aus Primärmetall ist es schwer. Auf der anderen Seite fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie zu sehen, wie so ein großes Halbzeugwerk wie Wieland oder so eine Gruppe weltweit agierend dann wirklich 100% Recycling Kathoden oder Recycling Material sourcen kann, um dann komplett die Primärerzeugung rauszudrücken. Und da wirst du wahrscheinlich auch, wenn du mit Arubis dann mal drüber diskutierst, ein lebhaftes Gespräch führen, weil wurde ja, glaube ich, auch im letzten Podcast klar, dass Arubis ein bisschen anders sieht und eben diese Massenbilanzen nicht so gut findet, sondern auch und wahrscheinlich auch zu Recht darauf hinweist, dass man Primärerzeugung schon noch braucht, weil wenn alle Recycling Kupfer haben wollen, dann geht die Gleichung am Ende des Tages dann nicht mehr auf. Ne? Dann ist am Ende des Tages nicht mehr genug Material für alle da. Und es wird dann natürlich gerade diese Produktion aus Recycling-Kathoden oder eben auch Schrotte massiv verknappen.
Da widerspreche ich nicht. Der Recyclinganteil ist global begrenzt. Der liegt so bei ±20%, wenn man der International Copper Study Group glaubt. Und ich denke, die haben schon also wirklich schon glaubhafte Daten, die auch jährlich präsentiert werden. Und wenn du jetzt an der Stelle einfach mal überlegst, dass es ja jedem Unternehmen frei ist zu entscheiden, wie grün, wenn wir mal grün in Anführungszeichen setzen, oder wie nachhaltig eigentlich mit einem etwas weiteren Blick das Produkt hergestellt werden soll, dann muss jedes Unternehmen für sich Kriterien festlegen. Und ja, der CO2-Fußabdruck ist sicherlich die richtige Kennziffer, um die Nachhaltigkeit oder das Grüne in Anführungszeichen, ich mag das eigentlich gar nicht, aber sagen wir mal, das Umweltfreundliche zu beschreiben. Aber wenn man mal außerhalb von Deutschland oder vielleicht sogar außerhalb von Europa geht, dann ist es unheimlich schwierig, den Carbon Footprint oder den CO2-Fußabdruck dort in der Industrie zu vermitteln, sondern da geht man in der Regel über den Recyclinganteil. Der Recyclinganteil oder der Recycled Content in Englisch ist eine einfache Kennziffer, wo man seine Lieferkette nur fragen muss. Wenn man den CO2-Fußabdruck ermitteln will, dann braucht man eine ganze Menge von Daten. Man braucht jemanden, der diese Daten aggregiert und dadurch einen CO2-Fußabdruck errechnet. Das ist aufwendiger. Es kostet auch mehr Geld. Es dauert viel länger. Und der Recycled Content, das ist eine einfache Kennziffer. Da kann jeder was mit anfangen. Und man ist dann auf dem Weg in die richtige Richtung. Und gerade in den USA hat der Recycled Content einen höheren Stellenwert als der CO2-Fußabdruck, weil er auch einfacher zu vermitteln ist. Das ist einer der Gründe. Und um jetzt mal loszulaufen auf dem Weg zur Klimaneutralität, muss man eigentlich alles unterstützen, was zu diesem Ziel hinführt. Egal, ob das nachher ein CO2-Fußabdruck ist, was am Ende sowieso dann rauskommt, oder ein Recyclinganteil. Das spielt für mich keine Rolle. Es ist nur ein wichtiger, erster, schneller und auch kostengünstiger Schritt.
Gut, das mit dem kostengünstig, das weiß ich dann am Ende nicht, weil ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn Halbzeugwerke, wenn ihr jetzt nicht die Einzigen seid, sondern alle andere nachziehen, was eigentlich auf der Hand liegt, und ihr dann mit den Recyclinghütten um die End-of-Life-Schrotte konkurriert, dann wird eventuell das Gleiche passieren, was jetzt schon bei der Primärerzeugung passiert aktuell durch die massiv gestiegenen Smelting-Kapazitäten in Indien und China, dass eben nicht nur nicht genug Konzentrate da sind, sondern dann eben auch nicht genug Schrotte. Das wird, glaube ich, ganz spannend zu beobachten sein in den nächsten Jahren in Europa, aber vor allen Dingen auch in Amerika, weil das habe ich auch beobachtet, diese Kapazitäten, das hatte ja nicht alleine, auch vor allen Dingen in Amerika aufgebaut werden. Da wird ja nicht nur in Kentucky was gebaut, sondern da wird auch in anderen Bundesstaaten was
gebaut. Genau, in North Carolina gibt's schon eine Hütte. Wenn man sich aber die Zahlen und die Zollstatistik anguckt, dann glaube ich, dass die Hütte, also unsere Hütte in Kentucky, wir problemlos versorgen können. Dafür gibt es in den USA zurzeit wirklich genügend Schrotte. Also man muss nur in die Zollstatistik gehen und zu gucken, was eigentlich alles aus den USA exportiert wird. Und das, was wir, den Anteil, den wir in Kentucky brauchen, der ist, ich will nicht sagen vernachlässigbar, aber relativ klein. Also das war bei der Planung schon durchdacht worden. Um zurück zu deinem eigentlichen Punkt zu kommen, ich glaube, man muss sich den globalen Rohstoffmarkt von oben mal ein bisschen anschauen. Und ich bin schon der Meinung, dass am Ende es nicht eine Frage der Umweltfreundlichkeit ist, ob ein Produkt einen hohen Recyclinganteil ist oder nicht und ob das jetzt mehr kostet oder weniger, sondern es ist ein systematisches Problem, wo wir hineinlaufen. Ich sehe es so, oder besser gesagt sogar ein gesellschaftliches Problem. Ich sehe es so, dass wenn heute, und in meiner Vergangenheit habe ich ja auch dafür Werbung gemacht, wenn heute zum Beispiel ein umweltfreundlicher Rohstoff mehr kostet, dann ist dieser umweltfreundliche Rohstoff ja nicht nur teurer auch in der Herstellung, weil du musst mal überlegen, wenn du ein Konzentrat in den Ofen reinschmeißt, hast du immer die gleiche Analyse. Man möge mir überall dort verzeihen, wo Konzentrate verarbeitet werden. Aber im Vergleich zum Schrott ist es definitiv so. Also eine Recyclinghütte macht eigentlich nichts anderes, als Verunreinigungen des Schrottes zu entfernen. Und das, und die wissen im Vorfeld eigentlich nicht, wie der Schrott eigentlich aussieht oder mit welchen Verunreinigungen zu kämpfen ist. Während bei einem Konzentrat ist die Verunreinigungsbandbreite aufgrund der Bekanntheit der Analyse bereits in der Produktion, in der Mine, ja, das ist ja, man weiß, was man kriegt. Das heißt, der Automatisierungsgrad aus dieser Logik heraus ist bei einer Primärhütte schon viel höher und man hat auch mit ganz anderen Kosten zu kämpfen. Außerdem ist auch der Schrott bezogen auf den Kupferanteil wesentlich teurer. Das darf man auch nicht vergessen, weil in dem Schrott ist ja auch die Energie schon drin. Das muss man berücksichtigen, wenn man sich das Thema nimmt. Und wenn dann jemand entscheidet, ich möchte aber in meinem Produkt, kommen wir wieder mal zurück zu dem Ursprungsgedanken, wenn irgendein OEM sagt, ich möchte in meinem Produkt einen möglichst hohen Recyclinganteil haben, dann ist er auch jetzt bereit, weil er weiß, dass global gesehen der Recyclinganteil bei ±20% liegt, dann ist er auch bereit dafür mehr zu bezahlen. Nicht nur, weil der Rohstoff dann umweltfreundlicher ist, sondern weil der Rohstoff auch knapper ist. Das darf man nicht vergessen. Bei einem globalen Anteil von 20% und ich will aber jetzt in meinem Produkt 50 oder 80 oder vielleicht sogar 100% haben, dann muss ich dem Rechnung tragen und entsprechend mehr zu bezahlen. Und deswegen glaube ich auch, dass der Markt das regeln wird. Aus gesellschaftlicher Sicht werden wir uns das auf Dauer aus meiner Sicht nicht leisten können, weil wir brauchen, was wir brauchen, ist eine gesellschaftliche Akzeptanz. Das Umweltfreundliche muss das Normale werden und das CO2-Intensive die Ausnahme. Wie das nachher geregelt werden kann vom Markt her, weiß ich nicht. Ich bin überzeugt, dass jetzt in der Krisensituation ist es vielleicht etwas schwieriger, aber ich denke, in ein paar Jahren, da werden wir dahin kommen, dass Nachhaltigkeitskriterien in allen Beschaffungsprozessen einen Wert bekommen. Oder, anders formuliert, nicht nachhaltige Produkte, die irgendwo beschafft werden, werden in irgendeiner Form penalisiert. Ich weiß nicht, in welche Richtung es gehen wird, aber was wir brauchen, ist eine gesellschaftliche Akzeptanz. Ich würde mich zum Beispiel sehr freuen, und damit kann man da auch einen Knopf drauf machen, wenn zum Beispiel der öffentliche Auftraggeber mal anfängt, nachhaltig zu beschaffen. Nicht der billigste soll die Straße bauen, sondern der nachhaltigste. Das wäre doch mal ein Move. Das würde auch in der Industrie einen ordentlichen Schub geben an der Stelle. Wenn der öffentliche Auftraggeber nicht nur von der Industrie verlangt, grüner zu werden, in Klammern Green Deal Brüssel, sondern selbst mal sagt, wir fangen damit an.
Ja, das wird lange dauern. Ich glaube, das werden wahrscheinlich die Letzten werden, die sich dann bewegen, weil sie, ja gut, vielleicht genug Behörden, um das dann zu kontrollieren, gibt es ja bereits. Ja, du hast was Interessantes gesagt, du hast gesagt, die OEMs fordern das. Das, ja, allerdings sind ja oft mehrere Verarbeitungsstufen dazwischen, bis vom Rohstoff das Produkt dann tatsächlich beim OEM ankommt. Und wenn der OEM das fordert, dann spricht er ja meistens nur mit seinem direkten Lieferanten. Genau, also mit seinem direkten Vorlieferanten, mit dem Tier One oder mit einem Mittelständler, der dann zufälligerweise dann Produkt reinliefert. Die werden dann mit diesen Forderungen konfrontiert und oft ist es dann so ein bisschen wie im Tal der Ahnungslosen, dass der eine was fordert, der andere sitzt mittendrin, spricht dann mit seinem Lieferanten, der ihm erklärt, ja, aber so funktioniert das ja leider gar nicht und so geht das nicht und so sind die Kapazitäten sind gar nicht da und wenn überhaupt, dann kostet das so viel. Und das ist so die Befürchtung und da sprechen wir eigentlich auch schon seit Beginn dieses Podcasts drüber, dass so richtig niemand bereit ist, diese Kosten noch wirklich zu nehmen, sondern jeder versucht sie natürlich in der Supply Chain auf die jeweils vorgelagerte Einheit abzudrücken. Und da bin ich ganz gespannt in den nächsten Jahren, wie sich dann das tatsächlich entwickelt. Ob, wie du richtig sagst, das nachhaltige Wirtschaften und Produzieren tatsächlich einen Wert bekommt oder die Norm ist und eben das nicht so gute, nicht so grüne Wirtschaften dann penalisiert wird. Nur die Frage ist, wer legt den Preis fest? Ne? Wer bestimmt,
genau. Und da ist ja
was momentan, ist was wert?
Ne? Ja, da hast du absolut recht. Also es gibt nur aus meiner Sicht in der Zukunft diese beiden Varianten. Entweder bietet das Grüne einen Mehrwert, das Umweltfreundliche, einen Mehrwert oder das nicht umweltfreundliche und nicht nachhaltige entsprechend mit einer Penale. Diesen Weg ist ein Regulierungsweg, den versucht Brüssel gerade mit CBAM zu gehen. Also Kupfer ist ja noch nicht dran. Und das wird aber aus meiner Sicht, das ist der falsche Weg. Das wird zu einer Deindustrialisierung oder einer Beschleunigung der Deindustrialisierung führen, weil alle, die nach Europa verkaufen, würden ja dann nicht mehr diese Rohstoffe verkaufen, sondern die fertig hergestellten Produkte, die dann im Wettbewerb stehen mit EU-Ware, also das fertige Produkt, das Auto, was auch immer, das ist ja nicht CBAM belastet, zumindest heute noch nicht, nur der Rohstoff. Und wenn du dann, sagen wir mal, mit dem europäischen Wettbewerb vergleichst, dann kannst du eigentlich sagen, in Europa haben wir die höchsten Energiekosten, wir haben die höchsten Lohnkosten, wir haben die schärfsten Auflagen, wir haben eine, vorsichtig formuliert, nicht zu unterschätzende Bürokratie und sind auch noch verpflichtet, in den CO2-Handel einzusteigen. Von den Steuern will ich jetzt noch mal gar nicht mehr reden. Im globalen Wettbewerb sind das alles Nachteile. Wenn ich jetzt vor so einer Wand stehe, wie kann man da überhaupt bestehen? Und da ist CBAM nicht das Mittel, sondern das Mittel aus meiner Sicht ist eigentlich der Ansatz, dass wir es schaffen, in Europa nicht nur über Preis und Qualität zu gehen, sondern über entsprechende Nachhaltigkeitskriterien, dass die in die Beschaffungsprozesse Einzug halten. Und ich plädiere oder appelliere wirklich daran, der öffentliche Auftraggeber, der muss in dieser Zeit, wenn ihm das was wert ist und wenn die nächste Generation, nicht die letzte, die nächste, entsprechenden Wert hat, dann kann das auch nur so gehen. Weil ansonsten ist es genauso, wie du vorhin gesagt hast, heute ist das Umweltfreundliche, was wir einkaufen, teurer als das nicht umweltfreundliche. Das mag jetzt so sein, aus Knappheitsgründen, aber gesellschaftlich betrachtet muss es der Normalfall sein. Und dafür muss eine Lösung erarbeitet werden.
Ja, die gesellschaftliche Akzeptanz ist, glaube ich, wie du richtig angesprochen hast, das Wichtige. Die Menschen müssen dafür bereit sein, dafür zu bezahlen oder das auch bewusst sich für diese Produkte zu entscheiden. Da haben wir natürlich in Europa immer diesen Spagat zwischen wettbewerbsfähigen Preisen oder dem, was sich die Menschen leisten können oder wollen und eben diesem Anspruch, besonders nachhaltig zu sein. Das wird, glaube ich, die Aufgabe in den nächsten Jahren sein. Und ich hoffe, dass die europäische Industrie, vor allen Dingen die Grundstoffindustrie, so lange die Luft anhalten kann, um das zu überleben. Weil wir sehen das ja auch und wir als kleiner Mittelständler, wir sehen das auch durchaus mit Sorge, dass unsere Lieferanten und unsere Kunden, wenn sie investieren, dann eben nicht mehr in Europa investieren. Oder vielleicht noch in Europa, aber nicht mehr in Deutschland. Und das ist ja für uns auch eine verheerende Nachricht in Summe für alle. Nicht nur für die Industrie, sondern für die gesamte Gesellschaft. Weil wenn wir diese wertschöpfenden Industrien oder Arbeitsplätze auch verlieren, dann geht unser Wohlstand wirklich den Bach runter. Und der Umwelt ist so ganz nebenbei dann auch nicht wirklich geholfen.
Ich würde nicht sogar in die Wertschöpfung gehen. Ich sehe es sogar im Rohstoffbereich. Ich verstehe nicht, warum man es der rohstofferzeugenden Industrie so schwer macht. Mit diesen vorhin genannten 5 bis 6 signifikanten Nachteilen kann man einen Rohstoff nicht wirtschaftlich im globalen Wettbewerb in Europa, insbesondere in Deutschland, nicht herstellen. Ich denke wirklich da auch an so ein Unternehmen wie Salzgitter oder die Stahlindustrie, die wirklich auf der Rasierklinge entlangfährt. Und das ist eine Riesenherausforderung. Und aus meiner Sicht kann diese Herausforderung auch nur bewältigt werden, wenn eine nachhaltige Produktion einen Wert hat für denjenigen, der es kauft. Und zurzeit in der jetzigen Krise ist es sehr schwer vorstellbar. Zurzeit ist es einfach so, es ist teuer. Und in der jetzigen Krise ist das Hemd näher als die Hose. Ich möchte nicht mehr bezahlen, weil ich muss noch ein paar Euro verdienen. Warum soll ich das machen, wenn ich das importierte Material um so viel günstiger kriege? Das heißt, wir haben ein systemisches Problem. Und diejenigen, die bereit sind, die Mehrkosten zu tragen, die erzeugen ein Produkt, das das auch verkraften kann. Und es gibt aber ganz viele Produkte, die das eben nicht verkraften können. Ich nehme immer das Beispiel Lebensmittel. Jeder Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich glaube, an diesem Beispiel erkennt man so ein bisschen, dass das Bio-Lebensmittel eigentlich immer ein Tick teurer ist, weil die Herstellung auch teurer ist und viel manueller Aufwand noch dahinter steckt. Und man ist dafür bereit, immer gern ein bisschen mehr zu bezahlen. Aber stell dir mal vor, das Bio-Lebensmittel wäre das normale und das nicht biologisch oder sagen wir mal das nicht umweltfreundlich hergestellte Lebensmittel, das wäre viel teurer. Weil es mit irgendeiner Form, natürlich muss man sich überlegen, was sind die Benchmarks, wo sind die Grenzwerte, was immerhin. Aber ich glaube, auf dem Weg in die Zukunft ist es einfach der einzige Weg, der die notwendige Akzeptanz dafür erzeugt.
Ja, aber ich denke, du hast Salzgitter jetzt erwähnt. Ich glaube, dass gerade die Stahl- oder die Grundstoffindustrie in Deutschland oder Europa nicht nur das Problem hat, dass sie im Inland nicht mehr wettbewerbsfähig sind, sondern diese Firmen, die sind ja auch gewohnt zu exportieren, ne? Also die Kapazitäten, die in Deutschland aufgebaut wurden oder in Europa, die sind ja nicht dazu da, dass wir als Europa autark sind, sondern man hat ja in alle Welt exportiert. Und da stellt man jetzt auch fest, dass man eben mit den Auflagen, mit den Preisen, mit den Kosten, die man in Europa oder in Deutschland hat, eben weltweit schon mal nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Das ist ja auch, liest man ja gerade in der Zeitung, eins der großen Probleme von der Automobilindustrie im chinesischen Markt, ne? Ja. Ist mal ganz abgesehen davon, dass man jetzt chinesische Einfuhren mit Zöllen belegt, wird aber nicht viel helfen, ne? Weil die Europäer verkaufen nichts mehr nach China, ne? Also die oder zu wenig. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Problem. Und ich habe so auch die Befürchtung, je nachdem, wie da bestimmte Konstellationen jetzt auch dann morgen oder übermorgen, wird ja in den USA gewählt, zustande kommen, wenn wir wieder so eine Zollgeschichte bekommen, dass jeder den anderen mit Zöllen belegt und der freie Welthandel dann komplett einbricht und dann gibt es noch CBAM und all diese komplizierten Geschichten, dass dann irgendwann gar nichts mehr geht. Also das ist so eine verfahrene Situation mittlerweile und gerade aus deutscher Sicht wirklich beängstigend.
Es ist ein Risiko, das muss man so festhalten, definitiv. Es bietet auch Chancen, Und da muss man eben schauen, wie man sich am besten hinlegt. Ich bin eigentlich nicht so der Freund von großer Regulierung, sondern jede Regulierung hemmt ja das unternehmerische Handeln. Das ist einfach so. Alles, was dann an Zöllen passiert, ist nicht von Vorteil. Es befördert nicht den Handel, sondern es schadet dem Handel. Und das merkt man nicht nur in den Produkten oder in den Rohstoffen. Und so gesehen stimme ich dir dazu, eher schwierig für die wirtschaftliche Entwicklung als fördernd.
Ja, und vor allen Dingen, das ist ja so ein Tit-for-Tat-Spiel. Ne? Der eine kann ja immer darauf reagieren, auf die Maßnahmen des anderen. Dann sind wir in einem richtigen Handelskrieg. Und ich denke mal zurück, was beim letzten Mal passiert ist, als es gerade zwischen USA und China aktuell war, dieses Thema. Eine Konsequenz wird dann sein, dass wir auch, und das wird uns als Metallhändler dann auch bewegen, dass eben die einzige Reaktion Chinas auf Zölle aus der amerikanischen Richtung werden sein, dass sie die Währung abwerten. Das heißt, der US-Dollar wird massiv an Wert gewinnen, auch gegenüber allen anderen Währungen. Auch das wird wieder Dinge in Bewegung bringen, die so vielleicht auch nicht auf dem Zettel stehen. Also das ist alles unheimlich komplex und alles hat irgendwo seine Konsequenzen, die man nicht absehen kann. Und kann nicht der Weg sein, über Regulierungen und Zollschranken und unilateralen Maßnahmen da versuchen, irgendwie sich besser zu stellen auf Kosten der anderen.
Aber da sind wir uns einig.
Werden spannende Zeiten sein. Wir hatten drüber gesprochen, du bist der Meinung, Kentucky wird jetzt nicht die große, nicht der große Game Changer im Schrottgeschäft in Amerika.
Nein, für uns ist das natürlich extrem wichtig, weil wir damit in der Größenordnung 45.000 Tonnen Kathoden substituieren können. Und das ist schon mal ein sehr wesentlicher Schritt, insbesondere für den amerikanischen Markt. Und in Europa wird es in ähnlicher Form sein. Da werden wir die Bolzen, die wir brauchen für unsere gepressten und gezogenen Produkte, die werden auch zu 100% aus Schrott dann hergestellt. Und das ist unser Ziel. Das wollen wir realisieren.
Also dann leite ich mal daraus ab, dass wenn das noch andere Spieler in ähnlicher Form später auf der Zeitachse dann auch machen werden, dann werden sich in den nächsten Jahren die Stoffströme und das Geschäft, das weltweite Metallgeschäft, sowohl auf der Primär- als aber auch auf der Sekundärseite gravierend ändern. Das heißt, die Stoffströme werden in Bewegung kommen.
Das wird sowieso. Also da bin ich überzeugt. Und ich habe schon so viele Diskussionen in den letzten Wochen, in den paar Wochen, wo ich jetzt in dem neuen Unternehmen bin bei Wieland, so viele Diskussionen gehabt, wo ich sagen kann, ich bin überzeugt, dass der Abstand zwischen dem Direkt- oder sagen wir zwischen dem Schrott und dem Primärmetall, dem zugehörigen Primärmetall, der ist zurzeit viel zu groß. Ich glaube, erstens nachfragebedingt und zweitens auch vom Image her wird der Schrott, der bisher eigentlich eher ein schlechtes Image hat, deutlich höher gestellt werden. Er wird auch mehr Wert bekommen, auch durch die mehr Nachfrage. Aber das wird nicht an der Nachfrage des Primärmaterials scheitern, sondern es wird einfach dazu kommen, dass es sich da an der Stelle im Pricing zwischen der Kathode und dem Schrott, das wird sich verändern. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Man kann die Prämie auch nicht ins Unendliche erhöhen. Sicherlich, wenn man sich andere Metalle anschaut, gibt es viel höhere Prämien. Aber man muss einfach mal sehen, wie ist überhaupt so eine Kathodenprämie entstanden? Und die Kathodenprämie ist ja irgendwann entstanden, weil der Kupferpreis so niedrig war, dass die Mine eigentlich gar nicht mehr damit oder der Smelter gar nicht mehr damit leben konnte, sondern er brauchte einfach eine Prämie, um überhaupt seine Kosten zu decken. Aber mittlerweile haben sich die Kupferpreise verdreifacht oder sogar noch vervierfacht, kommt darauf an, wo der Startpunkt ist. Und wenn man dann mal, natürlich sind auch die Kosten höher geworden. Aber ich glaube, und wenn man sich dann mal so die Berichte von den großen Minenkonzernen anguckt, wo denn eigentlich die Cashkosten sind bei Kupfer, ich glaube, die brauchen nicht wirklich eine Prämie. Da wird zwar jetzt der ein oder andere wird mir vielleicht den Kopf abhacken wollen dafür, aber so wirklich, wenn man sich die Kostenstrukturen anguckt, ist eine Prämie einfach nur aus einer Tradition entstanden und man hat die natürlich weiter halten wollen.
Ja, da wird ja jeder Custom-Smelter vehement widersprechen, weil die Mine braucht das sicherlich nicht. Also ein integriertes Minenunternehmen, das eine Mine hat, also das da upstream integriert ist und dann einen Smelter hat und dann vielleicht noch eine Rottmühle und eine Flachprodukte herstellt, die können das sicherlich verschmerzen, aber ein reiner Custom-Smelter, der also ein Standalone-Smelter, der wird diese Prämie garantiert brauchen. Warum braucht er die? Weil er im Grunde für seinen regionalen Markt das richtige Metall in der richtigen Qualität zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereitstellt. Und das ist ja immer die akademische Diskussion. Ja, ich kann ja auch einen LME-Worren kaufen, da zahle ich auch keine Prämie. Ja klar, den nimmst du auf. Dann hast du den in Korea, dann musst du ihn auslagern, auf ein Schiff packen, nach Rotterdam fahren, auf einen LKW laden und dann hast du ihn in der Fabrik. Und wenn man das alles mal zusammenrechnet, dann ist das wahrscheinlich gleich oder höher noch als die vom lokalen Custom-Smelter aufgerufene Prämie. Also die brauchen das schon. Und das zweite Argument, und ich bin ein alter Fahrensmann, ich habe Kupferprämien erlebt von $18 die Tonne. Und wir haben damals schon immer gelacht und gesagt, meine Güte, Kupfer, das jedes andere Metall, sogar Blei und Zink und all diese Metalle, die deutlich billiger waren als Kupfer, die hatten wesentlich höhere physische Prämien und auch Aluminium. Kupfer war eigentlich immer schon zu billig, aus diesem Blickwinkel her betrachtet. Das ist jetzt, wenn man es im Verhältnis zum Underlying sieht, wahrscheinlich auch noch so. Ne? Wir haben Kupfer bei knapp $10.000 und wir haben eine Kathodenprämie offiziell, jetzt ich glaube das zweite oder dritte Jahr in Europa mit $228. Das ist auch noch relativ moderat im Verhältnis zum Grundpreis. Ne? Vielleicht vernachlässigbar. Aber ich glaube schon, dass es dem einen oder anderen Custom Smelter den Stecker ziehen würde, wenn er diese $228 nicht kriegen würde.
Also ich danke für den Hinweis, ich habe wieder was gelernt.
Ja, gut, ich habe ja auch mal andere Sachen gehandelt, nur Kupfer. Ne? Deswegen kenne ich noch so ein bisschen die Prämienstrukturen bei anderen Metallen, bei Zink. Zinn ganz massiv. Ne? Zinn ist gibt es deutlich höhere Prämien, je nachdem, was man für eine chemische Analyse dann wirklich braucht, Low-Lead oder mit Antimon. Da ist das ein bisschen komplexer. Aber tatsächlich interpretiere ich eine Prämie immer so, dass ich eben die richtige Ware zur richtigen Zeit am richtigen Ort bekomme, in der richtigen Qualität. Ne? Und das wird dann auch ganz interessant sein, wenn wir über diese Recycling-Kathoden sprechen. Die sind dann ja im Verhältnis zu den Primärkathoden so knapp und so gesucht, dass die eigentlich eine wesentlich höhere Prämie am Markt erzielen müssten in der Praxis.
Ja, das in der Praxis und müssen, du hast es genau richtig formuliert. Solange das ein knappes Gut ist, ist jeder frei, jede Prämie für so einen Rohstoff zu verlangen oder für so eine Kathode. Man muss natürlich auch einen Kunden finden, der bereit ist, wenn es ein Mehrwert ist, auch den entsprechend wertzuschätzen und auch zu bezahlen. Und jetzt sind wir wieder beim Ursprungsthema. Jetzt zur Zeit ist es so, dass das umweltfreundliche oder der umweltfreundliche Rohstoff einfach einen höheren Preis hat. Und egal, nach welchen Kriterien ich das messe, du musst dir einfach mal vorstellen, wenn du, angenommen, wir hätten keine umweltfreundlichen Rohstoffe, sondern wir beamen uns einfach mal, ich sage jetzt mal 20 Jahre zurück. Und dann hast du im Grunde nur die Qualität definiert über Grade A und auf der Preisachse war dann die Prämie. Das war also ein zweidimensionales System. So, jetzt beamen wir uns wieder 20 Jahre vor und wir sind in der heutigen Zeit und plötzlich ist aus diesem zweidimensionalen System Preis und Qualität auf einmal so eine Art dreidimensionales System geworden, wo Nachhaltigkeitskriterien eine Rolle spielen. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist es, welche Rolle spielen die denn? Das gesamte, wir fangen ja schon an, das Beschaffungswesen ändert sich ja schon. Jeder Käufer fragt nach seinen Lieferanten, wo ist sein Product Carbon Footprint? Wie hoch ist der Recyclinganteil in deinen Produkten? Das sind die wichtigsten umweltfreundlichen KPIs, die es in Europa momentan in der Industrie bewertet werden. Ich sehe, wenn man das Thema Nachhaltigkeit in der Gänze betrachtet, dann muss man unterscheiden, ob man aus meiner Sicht in Europa sourced oder global sourced. Ich glaube, wenn man global sourced und einkauft, dann müssen soziale Kriterien schon eine Rolle spielen. Und ich finde es auch schade, dass das europäische Lieferkettengesetz da deutlich übers Ziel hinausgeschossen ist. Man hätte es sich viel einfacher machen können für die europäischen Unternehmen, indem man zum Beispiel hingegangen wäre und hätte gesagt, alles, was jetzt im Grunde einen entsprechenden Abfallstatus ist, da muss ich keine Lieferkette hinterfragen, sondern kommt ja aus dem Recyclingprozess. Und wenn ich jetzt noch die Recyclinglieferkette hinterfrage, schießt das aus meiner Sicht über dem Ziel hinaus. Und bei den sozialen Kriterien halte ich es auch für absolut übertrieben, für im europäischen Kontext nach Kinderarbeit zu fragen. Wir haben den rechtlichen Rahmen, da müssen wir einfach sofort einen Haken dran machen. Bei uns gibt es keine Kinderarbeit. Und das sind alles so Dinge, wo man aus meiner Sicht in Brüssel übers Ziel hinausgeschossen ist beim Lieferkettengesetz, ist nicht notwendig. Aber was eine Rolle spielt in Europa, das sind eben diese Umweltfreundlichkeitskriterien. Und da kann man, denen kann man mehr Bedeutung beimessen. Und dann sind wir wieder genau da, wo wir am Anfang gestanden haben. Ja, aus Knappheitsgründen mag sein, dass das jetzt vielleicht ein bisschen teurer ist, wenn man einen Kunden hat, der das wertschätzt. Aber diese Kunden haben auch dann einen anderen strategischen Ansatz. Jeder muss für sich selbst definieren, wie, ich nenne es jetzt nochmal und ich schreibe es mit 2 Ausrufungszeichen, wie grün will ich eigentlich in meinem Produkt sein oder wie grün kann ich sein? Wie viel ist mein Kunde bereit, das wertzuschätzen, wenn ich dafür mehr zahlen muss als Rohstoff? Oder muss es kostenneutral sein? Günstiger wird es nicht. Wenn es andersrum sein soll, dann muss ich natürlich überlegen, wie reguliere ich das?
Unser Bundeskanzler hat, glaube ich, diese oder letzte Woche versprochen, dass das Lieferkettengesetz ausgesetzt werden wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Was auch eine hervorragende und sehr interessante Botschaft wäre, dass man europäische Gesetze in Deutschland aussetzen kann. So eine Steilvorlage für vielen anderen Quatsch, der da in den letzten Jahren aus Brüssel gekommen ist. Aber ich gebe dir völlig recht, das ist völlig absurd, was da teilweise abgefragt wird. Es ist komplett absurd, wie viele Menschen in allen Unternehmen sich mit diesem Mist beschäftigen müssen. Und da gibt es noch mehrere Beispiele, nicht nur Lieferkettengesetz. Ne?
Ich habe ein Gegenargument.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Zettel wir ausfüllen. Das ist ein völliger abgedrehter Wahnsinn geworden.
Also ich gebe dir recht, es nimmt Ausmaße zu, die, sagen wir mal, als Industriebetrieb oder auch egal Handwerker, egal wer freischaffend oder an der Stelle tätig ist, es nimmt Ausmaße an, die sind schon enorm. Ich hatte das Vergnügen, auch mit dem einen oder anderen NGO zu diskutieren, die Sache sehr ernst nehmen und auch sehr begrüßen und mir natürlich auch immer Beispiele nennen, wo es dann so ein Lieferkettengesetz tatsächlich hilft. Da ist dann der Moment, wo man sich etwas zurücklehnt und sagt, wer hat denn da überhaupt die nötige Lobbypower, um so etwas umzusetzen? Meine These an der Stelle ist einfach die, gerade beim Lieferkettengesetz, weil das durfte ich auch aktiv begleiten in der Entstehungsphase, unsere Lobby ist zu schwach. Wir sind einfach, wir haben keine Stimme in Brüssel. Aus verschiedenen Gründen nicht.
Da als kann man Industrie jetzt wahrscheinlich oder noch als 2 Stunden. Land?
Bitte?
Als Industrie oder als Land?
Beides. Also weil als Land vielleicht schon eher, aber als Industrie haben wir keine Stimme. Weil hier geht es ja auch insbesondere beim Lieferkettengesetz ja um Themen, wo man sich eigentlich überlegt, wie kann das eigentlich jemand, der ein bisschen Industrie versteht, wie kann der das überhaupt gutheißen?
Ja, du hast schon das Kernproblem angesprochen. Die Leute, die in diesen Organisationen, die das pushen, die waren nie in der Industrie.
Ja, aber versteh mich nicht falsch. Aber wenn du es schaffst, ein Lieferkettengesetz so zu stricken, in dem, sagen wir mal, politischen Kontext, in dem wir hier in Europa stehen, dann muss man einfach festhalten, dass die Leute, die Organisationen, eine Lobbymacht haben, von denen können wir uns eine Scheibe abschneiden. Die sind einfach da besser als wir. Wir haben es nicht geschafft, da gucke ich nach Berlin, da gucke ich auch insbesondere nach Berlin, wir haben es nicht geschafft, diese Themen so zu adressieren, dass die für alle Beteiligten in der Industrie auch, sagen wir mal, vernünftig handelbar sind. Haben wir nicht hingekriegt.
Ja klar, das ist sicherlich ein Körnchen Wahrheit drin. Das, und wahrscheinlich sind die Bemühungen oder die Lobbybemühungen der Industrie, oder das sind diese Verbände, die sich damit beschäftigen, die Kräfte sind nicht gebündelt genug, sondern Punkt jeder eins. Spricht einzeln,
Punkt
jeder
eins. Kämpft Punkt einzeln. Punkt zwei, denken wir auch nur an die Finanzierung. Wir alle gucken jedes Jahr drauf, was zahlen wir eigentlich an Verbände, was können die denn dann mit diesem Geld oder mit diesem Budget, was können die leisten? Das ist ein sehr komplexes Thema. Und ich würde mir aber gerade bei diesen Themen, bei diesen Rohstoffthemen, muss man überlegen, es gibt einen eigenen Verband für Aluminium, es gibt einen Kupferverband, es gibt eine Wirtschaftsvereinigung, es gibt in allen Ländern Verbänden. Aber die Industrie hat auch eigentlich alle, sagen wir mal, an der Stelle, Beispiel Lieferkettengesetz, und das ist nur ein Beispiel von vielen, das gleiche Interesse. Und trotzdem haben wir es nicht geschafft, an der Stelle gebündelt, die Interessen zu vertreten. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche, sondern das sind berechtigte Interessen. Das kostet Arbeitsplätze. Weil man überlegt sich das zweimal, ob man jetzt da noch 3 Leute einstellen muss oder ob man hier an anderer Stelle vielleicht ein bisschen weniger macht, um eben einen gewissen Ertrag zu erwirtschaften. Und das will mir einfach nicht im Kopf, warum wir das nicht schaffen, in diese Richtung etwas schlagkräftiger uns aufzustellen.
Ja, das ist sicherlich ein Thema, das man mal adressieren sollte oder müsste bei den entsprechenden Verbänden und vielleicht auch bei der Politik ganz oben, ist ein guter Gedanke. Ich werde mal drüber schlafen, wie man das hier in die Kanäle bringen kann.
Ja.
Eine Idee, wir haben vorhin drüber gesprochen über Prämien und über Grade A Kupfer und LME. Wäre es nicht eine Idee, dass man eine Grade A Kathode, die ist ja, da ist ja die Chemie ist ja geregelt.
Ja.
Und auch die physische Beschaffenheit. Warum schreibt man da nicht rein, eine Grade-A-Kathode darf einen maximalen CO2-Footprint von so und so viel haben in der Erzeugung? Wenn sie das nicht hat, ist sie automatisch nicht mehr Grade-A registriert.
Ja,
wäre das eine Idee, dass
das man... Also ich finde die Idee persönlich sehr gut. Wenn du die gleiche Idee in London platzierst mit dem Eigentümer Hong Kong Exchange, der ja ganz viel Umsatz, mehr Umsatz machen will, jetzt könnten wir auch noch ein bisschen über das White Paper reden, was ich auch ganz schlimm finde, die sehen das natürlich ganz anders. Weil mit jeder Restriktion oder Einengung des Brandings Grade A limitiere ich ja auch den Handel an der LME. Auch den physischen Handel. Und natürlich, weil du darfst nicht vergessen, dass was ist denn, sagen wir mal, nach heutiger Definition, das wäre jetzt mal spannend rauszufinden, wie definieren wir im Rohstoffmarkt, wenn wir jetzt in Michael Wieland und Uwe Schmidt reden gerade miteinander, wenn wir jetzt definieren würden, welche Kathode würde da reinfallen und welche nicht. Da müsste man sich angucken, wo sind die globalen Standards und die liegen nach der International Copper Association, der ICA, liegen die im Schnitt beim CO2-Fußabdruck von knapp unter 4 Kilogramm CO2 für die Kathode. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wenn du den Global Average, also den globalen Durchschnitt nimmst und sagst, alles, was über dem globalen Durchschnitt ist, ist automatisch delistet, dann limitierst du aber ganz schön den Handel.
Ja gut, da muss man dann natürlich einen Pfad aufzeigen und dass man sagt, okay, über die Zeitachse muss das in die und die Richtung gehen und dann die Schiene gibst du dann quasi den Produzenten ein Incentive, ihre Produktion umzustellen, wenn sie denn noch gelistet sein wollen, wenn sie eine Grade-A-Kathode verkaufen wollen. Manche wollen das ja auch gar nicht, also das darf man ja auch nicht unterschätzen. Gerade im Kupfer ist es so, nicht jeder Produzent hat ein großes Interesse dran, sich dem LME-Regime zu unterwerfen, sondern viele sind auch ganz happy damit, dass sie eine MOK oder MWK-Kathode irgendwo hinballern können. Aber man hat dann zumindest einen Pfad definiert, an dem sich die Produzenten entlanghangeln können. Es ist ein gewisser Druck da, der wird aufgebaut über die Zeitachse. Man kann diese Ziele nachschärfen. Man kann es kontrollieren über die LME, über die Regularien, die man dann eben hat. Und dann hat man automatisch in den Spezifikationen der Draht- und Halbzeughersteller, die in ihrer Brandlist eben nur diese Kathoden in den Ofen lassen, im Idealfall, zumindest in der westlichen Welt. Auch da wissen wir ja, dass da auch durchaus mal die ein oder andere Standardkathode reingeblendet wird. Aber man hätte zumindest ein Instrument an der Hand, über die Börse das zu machen. Liquidität oder Mengen, der physische Handel. Ich bin immer ganz entspannt, wenn ich sage, okay, die LME ist jetzt der Market of Last Resort und da kann man, wenn es nichts mehr gibt, kann man da als Verbraucher was kaufen. Das ist in meinen Augen schon seit vielen Jahren nicht mehr so. Die LME ist der Market of Last Resort für alle Produzenten, die händeringend was loswerden wollen und die, wenn sie nicht den großen Händler finden, der ihnen das en bloc abkauft, dann dumpen sie es irgendwo in ein Lagerhaus. Aber das ist keine Bezugsquelle mehr für die physische Industrie, schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Ich glaube, den letzten Warrant habe ich aufgenommen 2007 oder 2008. Das ist ewig her.
Da habe ich aber einen aktuelleren Bezug.
Ja, das kann sein, dass es vielleicht die ganz Großen mal eine Opportunität schießen, wenn mal was in Rotterdam ist. Aber realistisch gesehen liegt das Zeug alles in Korea oder es liegt so möglichst weit weg, dass es eben für die wirklichen Orte des Verbrauchs gar nicht erreichbar ist. Ne? Also diese Regel der LME, dass man die LME-Lagerhäuser möglichst am Ort des Verbrauchs und nicht am Ort der Produzenten hat, die ist schon so vor vielen Jahren über den Haufen geworfen.
Dazu gibt es noch die Qs. Da muss man nur die Aluminium-Leute fragen, die können auch ein Lied davon singen.
Genau,
also das LME-Lagerhaus-Thema ist so alt wie wir beide, glaube ich.
Genau, das ist eigentlich nur da gibt es immer ein Loophole für die großen Händler, für die Lagerhalter selber, für die Banken. Das ist mehr ein Finanzierungsgeschäft und ein Spiel mit den Spreads an der Börse und nicht wirklich für den physischen Verbraucher.
Ja, aber die LME hat ja schon einen ersten Schritt gemacht. Bei der LME gibt es ja den sogenannten LME Passport und da kannst du reinschauen, wenn du bestimmte Grades oder Brands suchst und für jedes Brand oder für jede Marke gibt es einen Pass und da stehen dann die wichtigsten Kriterien drin. Und da steht zum Beispiel auch drin, das ist freiwillig, man kann das reingeben oder nicht. Da steht zum Beispiel drin, wie der CO2-Fußabdruck ist. Und es steht auch drin, wenn vorhanden, wie hoch der Recyclinganteil ist, wenn man das denn veröffentlichen möchte. Hm. Und das ist erstmal ein erstes Instrument, wo man sich informieren kann nach bestimmten Brands. Und das kann man nutzen. Dass die LME das in irgendeiner Form so einen Grenzwert einzieht, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, weil natürlich das Interesse des Eigentümers und auch der anderen Börsen, die das gleiche Material handeln, sicherlich anders gelagert ist.
Ja, müssten sie alle drei konzertiert machen. Das wäre mal ein starkes Zeichen für die Nachhaltigkeit auf diesem Planeten.
Das stimmt. Das wär ein echter Move. Das
ist Cheffy Comex und die LME. Und wie gesagt, da kann man einen Pfad einführen. Ne? Das ist ja ähnlich wie bei vielen Dingen, dass man eben einen Pfad definiert bis 2050 oder 40 oder 35 und den Produzenten auch die nötige Zeit gibt, um diese Maßnahmen zu treffen, um eben nachhaltiger und grüner zu werden. Wenn man es wirklich ernst meint, dann wäre das sicherlich ein Weg. Aber das werden wir beide nicht mehr erleben in unserer Karriere. Da bin ich mir dann auch sicher.
Du noch 2 Jahre mehr als ich.
Ja, wahrscheinlich, ja. Naja gut, ich habe ja die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich nicht der Rente entgegenstrebe. Mir macht das so viel Spaß. Ich sage immer, solange man mich bezahlt, werde ich das auch machen. Und, ich will noch nicht aufhören. Ich fühle mich jung.
Das ist ja das Prägnante eigentlich in diesem Geschäft, was wir machen, ist, wenn man da einmal drin steckt, dann kommt man sehr schwer wieder raus, weil ob das jetzt Kupfer ist oder andere NE-Metalle oder auch Stahl, ich glaube, die Metallaffinität, das ist wie so eine Art, naja, nennen wir es ruhig mal Infektion, die kriegt man nicht mehr los. Die ist einfach drin. Und dazu kommt noch, dass der Markt, und das ist das Besondere in den NE-Metallmärkten, die sind nicht so groß und es ist relativ leicht, ein gutes Netzwerk zu pflegen. Also in anderen Märkten ist das viel schwieriger. Und ich glaube, dass dieser Netzwerkgedanke, der wird häufig unterschätzt, sondern unser Geschäft, das ist auch schon häufig in einem Podcast zur Sprache gekommen. Unser Geschäft ist sehr stark geprägt von persönlichen Kontakten, von einer gewissen Handschlagmentalität, die auch heute noch existiert, insbesondere im Recyclingbereich. Und das hat mich schon vor über 25 Jahren total begeistert und hat mich voll mitgenommen. Und ich merke das auch heute noch. Auch wenn ich jetzt mir die Unternehmen in den USA anschaue, da heißt es dann Relationship Management. Das hat also einen extrem hohen Wert und die Leute sind genauso infiziert wie ich auch. Also,
das stellt man fest, ja. Auch international, egal mit wem man spricht, aus welchem Land der kommt, die sind alle sehr begeistert in dieser Branche und es geht wirklich selten einer verloren. Ne? Das ist ganz, ganz selten, dass jemand bewusst die Entscheidung trifft, irgendwo anders hinzugehen. Es sei denn, man definiert sich als General Manager und es ist egal, in welchem Unternehmen ich in irgendeinem Vorstand bin. Aber die Leute, die wirklich die im Schützengraben kämpfen, die kommen da schwer wieder raus. Die wollen auch ganz selten auf den Feldherrenhügel. Das macht halt einfach keinen Spaß. Ne? Und das ist schon wirklich das, was es interessant macht und was es so lebendig macht. Und dass man eben dieses Netzwerk hat dass auch keiner verloren geht oder ganz, ganz selten jemand verloren geht.
Ne? Ich weiß ja aus vielen Gesprächen, die wir bisher so hatten, und wir tauschen uns ja auch ab und zu mal aus, um, sagen wir mal, gewisse, sagen wir mal, Themen zu beleuchten, wie jetzt das, was an Regularien auf uns zurollt. Ich denke, da sind wir da alle gleich gestrickt. Wir wollen einfach unser Geschäft machen, wollen ein paar Euro dran verdienen und alles, was uns das Leben schwer macht, ist ein gemeinsames Leiden. Und da sieht man ja, dass man viele Dinge nicht so ohne weiteres ändern kann. Und deswegen plädiere ich halt eben auch, dass man das Geschäft auch anders betrachten muss. Also ich möchte auch in unserem Geschäft nicht zu sehr darauf warten, und das schätze ich insbesondere auch an meinem jetzigen Unternehmen, dass irgendjemand sagt, ein Regulierer sagt, egal ob das in Brüssel oder in Berlin ist, wir machen das jetzt so. Nein, es ist nach wie vor noch ein freier Markt, sondern es ist unsere unternehmerische Entscheidung, einen bestimmten Weg zu gehen. Und im WLAN hat er eben entschieden, diesen Weg Richtung 100% Recycling zu gehen. Und da warten wir nicht auf irgendeine Regulierung, sondern wir machen das.
Für die 3 Millionen Zuhörer unseres Podcasts, die nicht wissen, dass ich nicht mit der Wieland-Gruppe in irgendeiner Form verbandelt bin, mache ich das hiermit nochmal klar. Also die Ahnenforschung war vergeblich. Ich heiße zwar Wieland, ich habe aber leider nichts mit den Wieland-Werken zu tun, familiär. Ich bin da auch kein Gesellschafter oder so. Leider nicht. Das ist ein reiner Zufall, der allerdings zu wirklich lustigen Geschichten bei unseren Brokern führt, wenn ich irgendwo anrufe und meinen Namen sage und die Leute sind dann etwas neuer im Geschäft und kennen meine Stimme noch nicht, dann kommen die schon manchmal ins Schleudern. Dann denken die schon, das ist jetzt nicht Schweringen Hasse, sondern der große Spieler aus Föhringen, der da anruft.
Ja, und außerdem schwebelst du nicht.
Nee, ich bin Badener, ich bin ja Badener, kein Schwabe. Ne? Das ist ein großer Unterschied, aber das haben wir, glaube ich, auch das letzte Mal mit Thomas Samson ausreichend beleuchtet. Du hattest eine schöne Überleitung vorhin. Da du schon mal in meinem Podcast warst, muss ich dich nicht nach dem Plan B fragen, aber du hattest so ein bisschen erwähnt, dass du im Gardening Leaf warst, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und du hattest noch eine andere Idee, die du mir mal am Telefon erzählt hast, wo du drüber nachgedacht hast, was du machen würdest oder was du gerne gemacht hättest. Willst du darüber sprechen oder willst du das lieber?
Ich kann das in zwei Sätzen erzählen, weil du bist ja nicht ganz unschuldig daran. Und du hattest ja auch Thomas Fese mal im Interview gehabt. Und ihr beide habt darüber philosophiert, was passiert eigentlich mit dem ganzen Wissen und was wir so uns aneignen. Weil das ist ja so, dass je älter wir werden, desto mehr lernen wir ja auch. Und es ist ja nicht so, wir lernen ja jeden Tag dazu. Und dieses Wissen geht eigentlich, wenn wir, ich sag's mal, wegsterben, weil man muss uns, glaube ich, mit den Füßen zuerst aus dem Metallgeschäft raustragen. Dieses Wissen geht einfach verloren, wenn wir es nicht weitergeben. Und da hatte ich eigentlich die Idee, es gibt eigentlich gar keine Schule, und die sowas vermittelt. Und es ist ja nicht nur so, dass es in unserer Branche Nachwuchsprobleme gibt, sondern auch in der verarbeitenden Industrie. Wenn du heute irgendwo downstream zu einem Industrieverarbeiter gehst, der Einkäufer muss alles kaufen, vom Schreibtischstuhl über den Computer bis zum Kupferhalbzeug, dann gibt es da einfach Wissensdefizite. Und warum gibt es auch kein, es gibt auch keine Universität, die das schult. Es gibt ein paar Schulungsprogramme, die sehr gut sind. Vom Verband Deutscher Metallhändler kann ich echt empfehlen. Sehr gute Schulungsmaßnahmen. Aber sagen wir mal so, aus der Industrie heraus, über die Wertschöpfungskette gibt es gar nichts. Und ich habe überlegt, ich schreibe das zusammen und schule, wer das wissen will, dann schule ich das in Modulen. Ich habe das aber dann angefangen, aber nicht fortgeführt.
Wir machen das anders, Uwe. Wir machen eine Consulting-Firma auf und dann werden wir die Consultants der Consultants, also all die Unternehmensberater, die dann als Einkaufsberater in die Unternehmen gehen und dort irgendwas über Metall erzählen, die schulen wir und dann gehen wir noch zu den Tier 1s und zu den OEMs. Die können es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch brauchen.
Nein, es geht ja, also mir ging es an der Stelle nicht so sehr, ja, zu sagen, musst du so und so rechnen, sondern man stellt halt oft fest, dass viele, ja, es sind grundlegende Fehler, die da gemacht werden. Und teilweise werden auch die verantwortlichen Leute ein bisschen alleine gelassen, weil sie auch selber nicht wissen, wo es da jetzt rechts und links. Und diese grundlegenden Fehler, das ist schon grob fahrlässig, wenn man dann so sein Unternehmen diesem Kräftespiel aussetzt. Wir sind ja nicht alle so todernste und ehrliche Menschen wie wir beide, sondern es ist ja auch der Missbrauch, der wird ja dann Tür und Tor geöffnet.
Ja, es ist eine gute, hervorragende Idee. Ist nur die Frage, wie...
Und wir laden Thomas dazu ein.
Ja, Thomas hat ja gesagt, er wäre bereit, so ein Mentorship zu übernehmen. Und es gibt ja viele Initiativen, gerade im Metallhandel über diese Geschichten. Muss man natürlich sehr stark abwägen, was ist jetzt wirklich dann ein Wissen, das nicht nur allgemein ist und das man dann tatsächlich auch weitergeben darf, aber ich bin schon der Meinung, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass dieses Wissen dann auch in der deutschen Industrie, im Handel und aber auch in der Weiterverarbeitung ganz, ganz wichtig da ist. Ne? Das ist, was ist Hedging, wie läuft das, wie funktioniert das, wo sind die Risiken? Das ist wichtig, ne? für jeden. Und es wird zunehmend wichtiger, weil, wie wir ja festgestellt haben, sich das Geschäft in den nächsten Jahren nochmal verändern wird, schnelllebiger werden wird, komplexer werden wird. Und das ist vielleicht auch das Schöne an diesem Beruf, dass man jeden Tag was dazulernt. Selbst wenn man es schon ein paar Jahre macht.
Stimmt. Unterschreibe ich.
Ja. Uwe, vielen, vielen Dank, dass du erneut mein Gast warst. Es war wie immer ein Fest, mit dir zu sprechen. Und ich lade dich auch noch ein drittes Mal ein, ohne dass du die Firma wechseln musst. Also Vielleicht in einem Jahr oder zwei, wenn eure Anlagen stehen und laufen, können wir ja vielleicht nochmal drüber sprechen, was daraus geworden ist, wie die ersten Erfahrungen sind und wie weit ihr als Wieland Group auf dem Weg seid, 100% Recycling-Kupfer einzusetzen. Das würde mich sehr interessieren und mir sehr viel Spaß machen. Danke, gerne, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Mach's gut.